Ja, guten Morgen zur Multimedia im Netz. Ich habe da ein technisches Problem, weil ich leider kein Netzteil dabei habe. Mal schauen. Ich hoffe, dass ich rechtzeitig noch Stromversorgung kriege, sonst muss man irgendwie die Pause früher machen, wenn der Rechner plötzlich aufhört. Ja, zunächst mal zum Thema für heute. Ich habe nochmal die Gliederung aufgelegt, die so ein bisschen nochmal erinnern sollte, wo wir eigentlich stecken. Das sind ja diese vier Teile, abzüglich der Rahmenkapitelchen. Und wir sind jetzt gegen Ende dieses Teils 2, der so ein kleines bisschen vielleicht ein Gemischtwarenladen ist, weil da verschiedene Themen eine Rolle spielen, die ja jetzt nicht direkt Multimedia sind, aber eben irgendwelche Basistechnologien bedeuten, die rund um Multimedia eben wichtig sind. Und als letztes haben wir uns dort mit Rechtemanagement befasst. Und bei Rechtemanagement ist ein Thema natürlich, dass Dinge verschlüsselt werden. Deswegen habe ich Ihnen ein bisschen was über kryptografische Techniken erzählt. Heute habe ich vor, noch ein Kapitel anzuschließen, das in dem Bereich sich ungefähr bewegt, wo die Kryptographie auch eine Rolle spielt, nämlich die Frage von Bezahlsystemen. Letztlich ist das schon alles irgendwie ein großer Komplex, denn wenn ich Rechte an Medienobjekten, an Medienwerken, die digital verbreitet werden, durchsetzen will, dann ist natürlich ein Thema dabei auch, wie kann ich denn dafür sorgen, dass für die digitale Online-Nutzung zum Beispiel von Medien auch bezahlt wird. Und das ist ein kleiner Überblick zunächst mal darüber, wie denn eigentlich Bezahlsysteme funktionieren, die netzbasiert sind. Und das nächste Kapitel, das sich dann anschließt, und das werde ich heute anfangen, aber nicht zu Ende machen, sondern in der nächsten Woche weitermachen, ist das Thema Metadaten. Also, wie kann ich Multimedia-Inhalte beschreiben? Ja, also wie gesagt, der erste Teil, elektronische Zahlsysteme. Ja, und wie so üblich, möchte ich das so ein bisschen grundlegend zunächst mal aufziehen und einfach mal anfangen zu erklären, wie Bezahlsysteme denn generell so funktionieren. Und dann kommt ein Kapitel über Kreditkartenbezahlungen, an dem man schon sieht, dass so ähnlich, wie wir es an anderen Stellen auch getroffen haben, die Industrie viele Standards versucht zu entwickeln, aber der praktische Einsatz dann vielleicht nochmal eine andere Welt ist. Dann noch ein kleines bisschen über, sagen wir mal, ja, Forschungsideen auch oder auch zum Teil industrielle Ideen, wie man kleine Beträge bezahlen kann und ein kleiner abrundender Ausblick, wie es denn in der Praxis wirklich ausschaut. Literatur habe ich nicht furchtbar viel jetzt, über die man reden muss, aber es gibt sozusagen spezielle Bücher auch, die das Thema behandeln. Ja, also eigentlich sind manche von Ihnen ja in BWL-Vorlesungen und denen brauche ich bestimmt nicht erzählen, wie denn Geld und insbesondere das Bargeld entstanden ist. Zunächst mal ist das Thema natürlich, man hat irgendwelche wechselweisen Bedürfnisse, zwei Menschen, der eine hat ein Gut, das er entbehren kann, der andere hat ein Gut, das er braucht und die tauschen miteinander. Was schwierig ist, weil die zwei eben jetzt genau das passende Gut haben muss. Der eine muss eben, was weiß ich, einen Schuh machen können und der andere muss gerade irgendwie Weizen haben. Und derjenige, der Schuster, muss gerade Weizen brauchen, damit das funktioniert. Deswegen hat man dann angefangen, bestimmte Dinge, die nun eigentlich generellen Wert haben, zu definieren, insbesondere eben die Edelmetalle, was dann zu Münzen zum Beispiel geführt hat. Das ist relativ einfach. Interessant ist, dass man dann irgendwann angefangen hat, Papier Geld einzuführen, die ja nun keinen physischen Wert in dem Sinn mehr darstellen. Es ist nicht mehr so, dass der Wert dieses Papiers in irgendeiner Form dem Zahlungswert entspricht. Da steckt letztlich nur dahinter, dass eine Schuldverschreibung ist quasi für denjenigen, der das Geld ausgibt. Es gibt auf manchen Geldscheinen, steht sogar heute, glaube ich, noch drauf, dass man dafür sozusagen den gegenwärtigen Gold bekommen kann. Noch ein Stück weiter in der Abstraktion bei Geld und damit auch in einem Bereich, wo es ein bisschen gefährlich wird, das sieht man an verschiedensten wirtschaftlichen Katastrophen, ist, dass wenn man eine halbwegs stabile Ökonomie voraussetzt, dass man nun sagt, es gibt auch Geld, hinter dem eigentlich nicht mehr wirklich die Reserven stehen, also die kann ich nicht mehr umtauschen in Gold, sondern es geht nur noch um das Vertrauen in denjenigen, der das Geld ausgestellt hat. Also in den Staat zum Beispiel. Das gibt ja gerade so aktuelle Diskussionen, ob zum Beispiel bestimmte Staaten in Europa eben sozusagen wirklich vertrauenswürdig genug sind, um jetzt sozusagen das Vertrauen ins Geld zu rechtfertigen. Es ist immer noch so, dass 80% von dem, was an Geld sozusagen fließt, in Bargeld fließt. Man möchte meinen, Bargeld ist besonders günstig, auch weil man keine Transaktionskosten in dem Sinn merkt, wenn man Bargeld ausgibt. Das liegt einfach daran, dass die Steuerzahler diese Transaktionskosten zahlen. Natürlich müssen dauernd Geldscheine erneuert werden, müssen dann Münzen erneuert werden. Es ist auch eine Menge Infrastruktur notwendig dafür, das Geld zu verteilen. Und das ist bloß sozusagen nicht direkt das Prozentaufschlag auf dem Zahlungsvorgang drauf. Und deswegen gibt es auch andere Zahlungsvorgänge, bei denen das zum Teil deutlicher zu sehen ist. Schecks zum Beispiel, die Überweisung, Direct Credit Transfer heißt das auf Englisch, das ist vielleicht mal ganz interessant, auch die Begriffe auf Englisch zu sehen, oder die Lastschrift, Direct Debit heißt die. Da ist es typischerweise so, dass man natürlich mehrere Banken hat, man hat Konten bei verschiedenen Banken und die müssen dann irgendwie kooperieren. Wenn nicht zufällig die beiden Konten, Quell- und Zielkonto bei der gleichen Bank sind, dann brauchen die ein sogenanntes Clearinghouse, was in der Regel jetzt automatisiert ist. Wire-Transfer, also telegrafische Überweisung, spielt heutzutage nur in speziellen Fällen eine Rolle, wird also gerade im interkontinentalen Verkehr immer noch ziemlich häufig benutzt, aber eben nur in Spezialfällen. Ich kenne es vom Tagungsorganisieren, da kommen immer noch telegrafische Überweisungen öfters vor. Und ganz spannend sind natürlich diese Karten, bei denen die Kosten auch explizit ausgewiesen werden, meistens vom Verkäufer getragen werden. Oho. Und bei den Karten gibt es eben die Credit Cards, Charge Cards und Debit Cards, wobei eine Credit Card heißt, dass man wirklich einen Kredit hat, darum heißt es so. Eine Charge Card heißt, dass ich eine Rechnung bekomme, dass ich bloß sozusagen Summen für eine Rechnung aufsammle, die ich mir zahlen muss. Die meisten Credit Cards werden als Charge Cards benutzt in Europa, in den USA ist es anders. Und eine Debitcard ist, was das sozusagen nicht erst eine monatliche Rechnung liefert, sondern die sofort von meinem Konto abgeführt wird und in der Regel sogar nach überprüft, ob der entsprechende Kontostand da ist, also wie zum Beispiel eine Euro-Scheckkarte. Wenn man anschaut, wie die Leute sozusagen bezahlen, dann gibt es Zahlen, die leider 2001 aufgehört haben, diese Bank for International Settlements, ist ein bisschen schade. An denen kann man so ein bisschen zahlen, ich blende gleich mal beide ein, für 97 und für 2001 im Vergleich. Was man an den Zahlen, ohne es jetzt im Detail durchzugehen, sehen kann, ist, dass es ganz verschiedene Kulturen gibt und dass es auch bestimmte Trends gibt. Also eine Sache ist interessant, wenn Sie Länder miteinander vergleichen, sehen Sie, dass zum Beispiel die USA eben immer noch sehr viel mit Schecks machen, dass das langsam anfängt nachzulassen, aber es ist trotzdem eben dort sehr dominant, während es in Europa inzwischen so gut wie verschwunden ist, mit Ausnahme, also in vielen europäischen Ländern muss man sagen, mit Ausnahme vom UK, in Frankreich sind Schecks auch noch ein bisschen verbreitet. Und Sie sehen auch die Verteilung, zum Beispiel wo zahlt man mit Überweisungen, ist auch ganz verschieden. Im UK gibt es das vergleichsweise selten, in den USA fast gar nicht. Niederlande und Deutschland macht man sehr viel. Aber man kann jetzt auch wieder nicht sagen, Niederlande und Deutschland sind gleich, weil in den Niederlanden zum Beispiel sehr viel mit Kartenbezahlung gemacht wird, während das in Deutschland vergleichsweise immer noch ein sehr geringer Umfang ist. Das ist sehr nett, Dankeschön. Dann tun wir dem doch mal ein bisschen Stromversorgung schenken, dann wird es bestimmt besser gehen. Sehr gut. Ja, oder auch Länder, in denen es ganz starke Dominanz von Kartenzahlungen gibt, wäre so ein Beispiel dafür, zum Beispiel die Türkei, von der es leider keine neueren Zahlen gibt. Was kann man daraus lernen? Also erstens mal, Zahlungssysteme sind doch sehr national spezifisch und das zweite ist, es sind Trends, die sich vergleichsweise langsam verändern. Prinzipiell ist es schon so, dass Bezahlung mit den Karten grundsätzlich zunimmt, wenn Sie das anschauen. Überall, eigentlich in allen Ländern, wenn Sie 97 mit 2001 vergleichen, gab es eine Zunahme dieser Kartenzahlungen. Was man auch sich klar machen muss, es gibt diese E-Money-Cards, also zum Beispiel die Geldkarte in Deutschland, die sind hier bei manchen Ländern, wo es gibt, mit einem Plus hinterher noch ausgewiesen und die spielen definitiv praktisch keine Rolle im Moment. Das ist so der Stand dessen, was zurzeit gemacht wird beim Zahlen. Jetzt habe ich gesagt, die Karten, das Plastikgeld, das berühmte, spielen eine große Rolle. Und das weiß ja jeder eigentlich, dass es für Internet-Einkäufe durchaus einer der Wege, zumindest ein sehr weit verbreiteter Weg ist, mit der Kreditkarte zu bezahlen. Solche Sachen wie PayPal oder so tauchen dann auch noch gleich auf. Aber zunächst mal sind die Kreditkarten ja nun ein sehr gängiger Stand. Was klassisch eigentlich im Kreditkartengeschäft existiert, sind diese Motto-Transactions, das heißt Mail-Order, Telefon-Order. Das ist eine Sache, die die Banken immer schon anbieten oder seit langem anbieten. Also eine Transaktion über Kreditkarte, ohne dass der Verkäufer und der Käufer sozusagen physisch am gleichen Ort sein müssen. Das hat man schon länger gemacht. Das geht nur dann, wenn zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen getroffen werden. Das Wichtigste eigentlich heutzutage ist die Adresse. Man muss also die Adresse angeben. Sie kennen das auch, da gibt es meistens Lieferadresse und Rechnungsadresse. Und die Rechnungsadresse sollte in der Regel mit der bei der Kreditkartenorganisation gespeicherten Rechnungsadresse übereinstimmen, sonst wird die Transaktion zumindest ab einem bestimmten Betrag nicht autorisiert. Und es gibt diese Security Codes auf den Karten, was aber auch ein vergleichsweise kleiner Schutz nur ist, also eine Nummer, die nicht sozusagen maschinell auslesbar ist von der Karte, sondern die man ablesen muss. Das Ganze ist schon sehr populär, auch im Netz, und hat auch eine gewisse Sicherheit in dem Sinn, als die Übertragung übers Netz gegen Abhören relativ gut schützen kann mit SSL, Sie kennen das, mit dem kleinen Schloss in der Ecke vom Browserfenster. Und was da passiert, haben wir uns vorige Woche angeschaut. Das ist so ein hybrid-symmetrisch-asymmetrisches Verschlüsselungsverfahren, das also, denke ich, auch weitestgehend vertrauenswürdig ist auf dem Stand der Kunst. Trotzdem gibt es eine ganze Reihe von Problemen dabei. Also das Allerwichtigste ist natürlich, dass diese Daten trotzdem irgendwo ankommen, also spätestens der Händler hat natürlich diese Kreditkartendaten, kann die unter Umständen weitergeben. Man hat gerade erlebt, auch verschiedene andere Stellen, die das unterwegs behandeln sozusagen, solche Verarbeitungszentren haben die Daten und können die eventuell weitergeben. Und es ist auch generell ein sehr aufwendiges Verfahren, das relativ hohe Kosten hat und bei minimalen Beträgen nur wenig Sinn macht. Das ist nun den Firmen wie Visa und Mastercard auch bewusst, dass das ein Problem ist. Und deswegen haben die angefangen, das Problem anzugehen, speziell für E-Commerce und elektronische Medien. Im gewissen Sinne ist ja elektronische Bezahlung auch so ein elektronisches Medium. Und die haben 1996 einen Standard entwickelt, der Secure Electronic Transactions heißt, SET, der dann auch wieder versucht, der anfangs nicht so richtig losging, dann haben wir 99 versucht, nochmal auf breiter Front einzuführen. Es ist ein bisschen komisch, er setzt sich offensichtlich nicht durch, ganz offensichtlich, aber wenn man anschaut, die Prinzipien des Standards anschaut, dann sieht man eigentlich ganz deutlich, es ist im Prinzip technisch möglich, zumindest ein wesentlich höheres Niveau an Sicherheit in elektronischen Transaktionen zu erreichen. Das ist jetzt ein Modell, das sich über viele der folgenden Einzelbeispiele wegziehen wird. Auch beim Metadatenbereich wird das genauso sein, dass offensichtlich zwischen einer technisch ausgereiften Lösung und dem, was auf dem Markt akzeptabel ist, ein großes Dilemma besteht. Also es scheint ein gewisses Problem darin zu bestehen, dass man eine gewisse Komplexitätsschranke nicht überschreiten will. Und oberhalb derer bewegen sich natürlich die optimalen und sicheren Lösungen. Das heißt, sehr viele der sicheren Lösungen kommen letztlich nicht im breiten Umfang zum Einsatz, weil weniger sichere, aber einfachere und bequemere Lösungen es irgendwie auch tun. Ja, wir leben damit, dass wir eine Menge an Unsinn und an Kriminalität mit den elektronischen Kreditkartentransaktionen haben. Da zahlen die Banken zum Teil halt einfach Entschädigungen, es wird irgendwie ausgeglichen und das ist einfacher, als den ganzen Standard umzustellen. Oder denken Sie an die Authentisierung bei Geldautomaten mit PINs, also mit einer vierstelligen PIN, was vom Sicherheitsstandpunkt her absolut vorsintflutlich und unausreichend ist. Trotzdem macht man das, weil es eben, ja, weil es eingeführt ist, weil es so viele Automaten gibt, die Leute sich daran gewöhnt haben und die doch sehr, sehr häufigen Fälle, ich glaube, es sind zigtausende von Automaten, die jedes Jahr manipuliert werden, dass man versucht, die PINs abzugreifen. Damit lebt man halt dann irgendwie. Aber trotzdem, wir sind ja nun auf der technischen Seite und insofern ist es ganz interessant, mal so ein Modell anzuschauen. Wie könnte ich denn jetzt zum Beispiel eine Kreditkartentransaktion richtig machen sozusagen? Und das ist sehr vernünftig entworfen, dieses SET. Es geht nur um die Autorisierung. Also die Frage, wie das Geld übertragen wird, ist nicht Thema von SET. Und es ist so, dass es eben um Trust geht letztlich, um Vertrauen und um Geheimhaltung von Daten. Und deswegen arbeitet man natürlich mit einem Kryptosystem und zwar mit so einem asymmetrischen System, wo Sie einen öffentlichen und einen privaten Schlüssel haben. Wie gesagt, es ist komplex. Es sind allein die Spezifikationen von dem Set sind irgendwie 3 dicke Bücher. Wobei jetzt irgendwie 3 Folien oder so reichen werden, das Grundprinzip zu erklären. Aber es ist eben auch entsprechend sicher. Eine Sache ist schon mal wichtig natürlich, das haben wir schon gelernt, als wir uns mit Kryptographie befasst haben, dass wenn wir so eine Public-Private-Key-Situation haben, dass wir irgendwie die Identitäten der Menschen an die Public- und Private-Keys binden müssen. Das heißt, wir brauchen eine Private-Key-Infrastructure. Das ist vielleicht schon mal eins der ersten großen Probleme, dass man also irgendjemand eine Einrichtung braucht, die die verwendeten Schlüssel zertifiziert und sicherstellt, die wirklich zu den betreffenden Firmen oder Personen gehören. Könnte zum Beispiel die Kreditkartenorganisation sein, dass jetzt genau die 2 genannt sind, Mastercard und Visa und American Express, oder so nicht dabei steht, liegt einfach daran, dass der Standard eben von diesen beiden Firmen geschaffen wurde. Gibt aber auch andere Möglichkeiten, also dass zum Beispiel eine Regierung in einem Land so eine Zertifizierungsautorität einrichtet. Ja, was ist das Erste zunächst mal? Es muss natürlich irgendwie initialisiert werden, das heißt der Cardholder, man wird jetzt dann die Rollen kommen, glaube ich, gleich nochmal auf der Folie, der Cardholder ist also derjenige, der dann wirklich in den Laden geht und was kauft, beziehungsweise in den Online-Laden in dem Fall natürlich, und der Merchant ist der was verkauft. Und damit das überhaupt mal losgeht, so eine Transaktion, muss man das natürlich irgendwie initialisieren. Dazu muss ich wissen, welche Kreditkarte ist das und die Zertifikate sozusagen, wie kann ich mich als Cardholder identifizieren, die eben eventuell über eine Kette bis hin zu so einer Root Authority reichen. Was interessant ist und jetzt ein paar Mal immer wieder auftaucht, ist ein sogenanntes Challenge. Das ist ganz typisch in diesen Dialogen, dass ein Partner den anderen herausfordert, eine Aufgabe zu lösen. Im Prinzip wird es so sein, dass in dem Fall also der Cardholder an den Merchant eine Aufgabe stellt, der muss die lösen und die Lösung muss wieder zurückkommen, um zu authentifizieren, dass das wirklich der richtige, oder zu sicherzustellen, dass das wirklich der richtige Partner ist. Das kann zum Beispiel dadurch funktionieren, dass man sich eine Zufallszahl einfach ausdenkt, sozusagen eine Zufallszahl generiert, und die verschlüsselt an den Partner überträgt und der muss die muss sozusagen beweisen, dass er die entschlüsseln kann, dass er also den richtigen passenden Schlüssel dazu hat und eine entsprechende Antwort liefern, zum Beispiel eben wieder diese Zufallszahl mit einem passenden Schlüssel, den ich selber entschlüsseln kann. Da gibt es auch viele andere Varianten, was die Aufgabe sein kann, also bloß eine Zahl wiederzugeben oder irgendwas auszurechnen. Auf jeden Fall ist es so, dass dieses Challenge individuell für diese eine Transaktion ist. Also in dem Moment, wo ich jetzt diese Initialisierung der einen Transaktion mache, stelle ich eine Aufgabe, die dann in irgendeiner Form meistens diese Schlüssel involviert in der Übertragung. Ich werde gar nicht das Richtige, die Aufgabe und das Ergebnis gar nicht übertragen, sondern die Schlüssel, die Aufgabe ist, oder die verschlüsselte Version. Die Aufgabe ist so, dass sie nicht schwer zu lösen ist, aber wenn die Lösung eben verschlüsselt wieder zurückkommt, dann weiß ich, ich habe da drüben mit einem Partner zu tun, der erstens sozusagen lebendig ist, der jetzt gerade agiert und zweitens, der die richtigen Schlüssel hat, um mit der Kommunikation umzugehen. Also solche Challenges werden typischerweise dort immer eingebaut. Dann gibt es natürlich eine Antwort, in der zunächst mal aufgemacht wird eine Nummer für die Transaktion, das Challenge Response natürlich und auch dessen Zertifikate und dann kann auch umgekehrt wieder ein Challenge eingebaut oder wird umgekehrt wieder ein Challenge eingebaut, weil der Verkäufer natürlich auch daran interessiert ist, sicher zu sein, dass da auf der Seite des Karteninhabers alles in Ordnung ist. Also wir haben jetzt den Karteninhaber, das ist der Käufer, den Verkäufer, Merchant heißt der, und dann gibt es aber noch ein paar mehr. Es gibt einen sogenannten Acquirer, das ist einer, der letztlich die Bezahlungen abwickelt, Abwicklungsagentur, Das kann man sich da einfach halt darunter vorstellen, das ist irgendwie Visa oder Mastercard, beziehungsweise sehr oft eine Firma, die von denen beauftragt worden ist. Ja, es gibt aber ein paar interessante Probleme, die da auftauchen, die durchaus auch für die Informatik spannend sind, nämlich sogenannte duale Signaturen. Da kann man mit Alice und Bob und Carol mal wieder nachdenken. Was dort passiert an manchen Stellen ist, wird man gleich sehen, wo das in den Zahlvorgängen auftritt, ist, dass die Alice eine Nachricht an den Bob schickt und gleichzeitig an den Carol. Also ich habe zum Beispiel eine Kommunikation als Käufer, wo ich sage, ja, ich kaufe was und gleichzeitig benachrichtige ich die Bank, dass ich die Zahlung autorisiere. Das heißt, es sind zwei Kommunikationsvorgänge, die zusammengebunden sind. Und das Problem ist, wenn die Alice jetzt an den Bob und die Carol gleichzeitig schickt, dann möchte sie, dass sowohl Bob und Carol wissen, dass die jeweils andere Nachricht geschickt worden ist. Also ich habe an Bob was geschickt und der Bob soll sich sicher sein, dass an die Carol die Nachricht auch geschickt worden ist, die entsprechende. Und umgekehrt soll Carol natürlich wissen, dass die entsprechende Nachricht an Bob geschickt worden ist. Und technisch kann man das mit diesen Hash-Funktionen machen, die wir uns das letzte Mal angeschaut haben. Das heißt, es gibt so ein Summary, so ein Digest von den Nachrichten, die man mit Hashes ausrechnet, so eine relativ kurze Folge von Bits, die so ist, dass sie die Nachricht relativ eindeutig identifiziert, dass es also schwer ist, eine andere Nachricht zu generieren, die den gleichen Digest hat. Ja, und die Alice macht Folgendes, die schickt an den Bob die Nachricht, die er kriegen soll, die Nachricht 1, und natürlich nicht die Nachricht, die sie an Carol geschickt hat, weil die kann ja geheim sein, das will man ja vielleicht gar nicht, da stehen ja vielleicht irgendwelche Autorisierungscodes drin, oder sowas, die man dem Bob gar nicht sagen will. Darum kriegt er von der anderen Nachricht zu Carol nur dieses Summary, dieses Digest, also dafür die Nachricht zu Carol. Und umgekehrt für Carol das Gleiche, die kriegt ihre eigene Nachricht und den, ist das ein er oder eine sie, Carol, egal, Carol kriegt eine Nachricht und den Digest der Nachricht 1. Und was jetzt beide Empfänger machen können, nehmen wir also mal Bob, der hat die Nachricht 1 gekriegt, kann natürlich jetzt diesen Hash ausrechnen, kann dazu den Digest bestimmen. Die Nachricht 2 hat er nicht, aber er hat den Digest von Nachricht 2. Jetzt kann er die zwei zusammenhängen und davon den Hash ausrechnen. Und dieses Gebilde, das ist jetzt ein Gebilde, das sozusagen die Zusammenfassung beider Nachrichten umfasst. Und wenn er jetzt eine Signatur für dieses Gebilde bekommen hat mit der Nachricht, die nun genau diesen Hash beider Nachrichten hat, dann zeigt ihm das sozusagen, dass beide Nachrichten existieren, obwohl er die zweite nicht kennt. Das heißt, hier gibt es also eine, was hier passiert zunächst mal, Message 1, Message 2, beide werden gehasht, Digests gemacht und hier eine Signatur bestimmt, das ist auf der Senderseite, das ist das, was die Alice macht. Und damit haben wir so eine duale Signatur, sie signiert diesen Hash, der beide Digests eigentlich umfasst, die hintereinander gehängt sind. Wenn wir jetzt uns auf die Seite von Bob stellen, der, nun habe ich gerade schon angefangen, der die Nachricht 1 kriegt und den Digest 2, der kann sich den Digest 1 ausrechnen, Digest 2 ausrechnen, die konkatenieren, den Hash ausrechnen und jetzt hat er diese Signatur, die mit dem geheimen Schlüssel des Senders ist das signiert. Er kann sich natürlich den öffentlichen Schlüssel des Senders besorgen und kann jetzt nachschauen, ob die Signatur richtig ist und damit weiß Bob, dass die Nachricht 2 an Carol existiert. Und er weiß natürlich auch seine eigene Nachricht und dass die beide von Alice gekommen sind. Ja, wo braucht man sowas? Das braucht man hier beim Zahlen, wenn ich wirklich jetzt bestellen will. Also ich will jetzt kaufen. Und zwar als Käufer schicke ich an den Nachricht, an den Verkäufer eine Purchase Order. Und die besteht aus Order Information. Nämlich, also ganz konkret, was ich wirklich gekauft habe. Ja, also die Produktbeschreibung soll da sozusagen drinstehen. Und natürlich wieder eine Antwort auf die Challenges und noch vielleicht, so, was jetzt gar nicht so wichtig ist, auch ein bestimmter Anteil von rein zufällig generierter Information, die nur dafür da ist, eventuellen Angreifern das Knacken des Systems schwieriger zu machen. Wenn Sie zum Beispiel Wörterbücher benutzen für häufig verwendete Zeichenreihen, wenn da immer wieder mittendrin zufällige Bits auftauchen, wird es natürlich schwieriger. Ja, das ist die Purchase Order, die ich an den Verkäufer schicke. Ist ganz einfach. Ich bestelle dieses Buch oder die zwei Bücher. Das steht in der Order Information drin. Gleichzeitig will ich natürlich dem meiner Bank, in dem Fall dem Acquirer, mitteilen, ich zahle jetzt dafür und dem schicke ich sogenannte Payment Instructions, das PI. Und jetzt wird eine Dual-Signatur benutzt, also ich schicke gleichzeitig dem Verkäufer die Bestellung sozusagen und einen Beweis, dass ich die Zahlungsaufforderung an meine Bank geschickt habe. Und das kann ich genau mit dem eben beschriebenen Verfahren machen. In der Zahlungsaufforderung stehen natürlich meine Kartendaten drin, was die Summe ist und dann auch noch ein Hash der Bestellung, also eine Signatur sozusagen der Bestellung, Transaktions-IDs, sind die wichtigsten Sachen, die man braucht, Transaktions-ID. Wichtig ist, dass diese Payment Instructions, dass die verschlüsselt sind. Also meine Zahlungsaufforderung an die Bank, die ist verschlüsselt, so dass der Verkäufer die gar nicht lesen kann. Das heißt, der Verkäufer kommt gar nicht in die Situation, dass er jetzt die Kreditkartendaten behalten müsste. Die kriegt er überhaupt nicht, weil die erstens mal direkt vom Käufer an die Bank gehen und zweitens in einer Art und Weise verschlüsselt sind, dass der die nur einer entschlüsseln kann, der den privaten Schlüssel der Bank hat. Und das hat der Verkäufer hoffentlich nicht, wenn die Bank nicht irgendwo ein riesiges Sicherheitsloch hat. Dementsprechend ist es so, dass der Verkäufer keine Chance hat, an meine Kreditkartendaten ranzukommen, aber den Beweis dafür hat, dass die Zahlungsanforderung sozusagen an die Bank gegangen ist. Also typischerweise nimmt man dort eben auch wirklich starke Verschlüsselungsverfahren. Also so muss man sich das vorstellen, das sind diese PI-Daten, also die Zahlungsaufforderung, die werden verschlüsselt für die Bank, für den Acquirer. Da steht nochmal, was da drin ist. Alles. Insbesondere stehen dort die Kreditkartendaten drin, wie Kreditkartennummer, Ablaufzeit und so weiter. In die tut man nochmal zufällige Informationen rein und verschlüsselt das mit einer besonders langen Schlüssellänge nur in dem einen Bereich, um sicherzustellen, dass dort gerade in diesem kritischen Teil nichts passiert. Und wie gesagt, die Bestellung, was alles bestellt worden ist, wie viel von welchem Produkt, die geht als Hash dort mit ein. Und natürlich gibt es die detaillierte Bestellung, der Beschreibung der Bestellung, die werden mit so einer Dual-Signatur behandelt. Jetzt muss man natürlich die Autorisierung für die Bezahlung bekommen. Dafür muss ich als der Verkäufer nun der Bank sagen, er will sozusagen eine Bestätigung, dass diese Bezahlung auch autorisiert worden ist. Bis jetzt hat er bloß der Kunde der Bank gesagt, also diese Zahlung soll angefordert werden. Jetzt will natürlich der Verkäufer wissen, ist die Zahlung auch, also hat er genügend Geld zum Beispiel auf seinem Konto. Das bedeutet einen Authorization Request, den der Verkäufer an die Bank schickt, die wieder mit dem öffentlichen Schlüssel der Bank verschlüsselt ist, die signiert wird mit dem privaten Schlüssel des Verkäufers. Und klar, was da wieder drin steht, natürlich die Transaktions-ID, die Summe, die er haben will. Und um zu beweisen, dass es auch wirklich um die gleiche Bestellung geht, mit der jetzt der Käufer sich gemeldet hat bei der Bank, noch mal ein Summary von der Bestellung, ein Hash von der Bestellung. Und natürlich auch weitere Abwicklungsdinge, wie zum Beispiel die Adressen, an die das Ganze, an die Rechnung geht. Das heißt, die Bank kriegt jetzt im Prinzip den Hash von der Bestellung zweimal, jetzt vom Merchant, vom Verkäufer in dieser Nachricht. Und sie hat sie auch vom Käufer gekriegt, indirekt als Bestandteil der ersten Nachricht. Das heißt, damit kann die Bank, dadurch, dass die beiden Hashcodes vergleicht, sicherstellen, dass es um die gleiche Bestellung geht, dass die sich geeinigt haben auf die gleiche Bestellung, nicht jetzt jemand über eine andere Bestellung sozusagen eine Abrechnung macht. Ja, und dann passiert das, was bei Kreditkarten klassisch auch passiert, das kennen Sie bei jeder Kreditkartenzahlung, da heißt es irgendwie Transaction Approved oder so auf dem Ausdruck, den man an der Tankstelle kriegt, wenn man eine Kreditkarte zahlt, so ist das hier auch. Es gibt eine Authorization Response von der Bank an den Verkäufer oder auch nicht natürlich, könnte sein, wenn die Karte nicht in Ordnung ist. Aber wenn das alles in Ordnung ist, dann steht hier eben der Authorization Code drin, mit dem es wieder bewiesen werden kann, dass die Autorisierung stattgefunden hat. Und noch ein Token, also einfach wieder eine Zeichenreihe, die dann die Beziehung zum tatsächlichen, zur tatsächlichen Buchung herstellt. Und natürlich noch so Details wie Betrag und so weiter. Ja, man muss nicht ins Detail einsteigen, war schon eine ganze Menge Detail. Was man sieht, ist, dass mit diesen Spielereien, mit einem öffentlichen und einem privaten Schlüssel, wenn man das System konsequent anwendet, dass man damit so einen alltäglichen Vorgang wie eine Kreditkartenzahlung übers Netz im Prinzip komplett absichern kann. Natürlich nie absichern kann, auch gegen bestimmte Effekte, die außerhalb dieses Kryptosystems jetzt wieder liegen. Also zum Beispiel, dass jemand einfach den privaten Schlüssel der Bank klaut irgendwie, weil er jemand im Rechenzentrum besticht, der Zugang auf an die Daten hat. Sowas kann man natürlich nie ausschließen. Das muss man sagen, ist bei allen diesen Systemen so. Aber es ist mit einem gewissen Aufwand doch möglich, sagen wir einen sehr deutlich besseren Grad der Sicherheit zu erreichen, als man heute hat. Verwendet wird es dann letztlich trotzdem nicht. Und es ist also, wenn man jetzt sich irgendwie darüber beschwert, dass diese Dinge nicht sicher genug sind oder sich da Sorgen macht, es ist ganz offensichtlich, dass es nicht der Mangel an Technologien ist in dem Sinn. Also da gibt es eine Menge Dinge, die man tun könnte. Es ist eher die Situation, dass alle zunächst mal mehr oder minder zufrieden zu sein scheinen mit dem Stand, den man hat und den Aufwand scheuen, auf einen neuen Standard umzustellen. Ja, das waren jetzt so typische Zahlungen wie, ich kaufe irgendwie ein paar Bücher und zahle dann 50 Euro oder vielleicht kaufe ich ein Gerät und zahle ein paar hundert Euro, bei denen sich der Aufwand für so eine Kreditkartentransaktion lohnt. Jetzt haben wir aber gesagt, dass wir uns um Multimedia-Daten kümmern. Also ich will, Sie kennen es bei diesen Online-Musikläden, da hat man ja schon oft Beträge von irgendwie 50 Cent für eine Musik oder so, für ein Musikstück. Oder es kann noch deutlich weiter runtergehen, dass es eben bloß für das einmalige Abrufen irgendwelcher Daten eben dann im Cent- oder unterhalb von Cent-Bereich Beträge sind. Dafür ist natürlich der ganze Aufwand, den wir vorher angeschaut haben mit Kreditkartentransaktionen und so weiter, vollkommen unangemessen. Ein weiteres Problem natürlich auch ist die Anonymität, die ja momentan der Set-Standard benutzt wird, also bei den anderen Zahlungen auch überhaupt nicht gegeben ist. Das heißt, man will sowas haben wie Verfahren, die so ähnlich funktionieren wie Bargeld, die sehr gut sind für kleine Beträge. Das ist der Bereich Electronic Cash und insbesondere für ganz kleine Beträge gibt es auch den Begriff Micropayments. Ja, was will man denn mit Electronic Cash, also elektronisches Bargeld? Das heißt, ich will das Gleiche haben wie mit Bargeld, also mit Münzen und Scheinen, die ich im Geldbeutel habe, aber übers Netz. Das heißt, es soll unabhängig sein zunächst mal davon, welche Menge ich habe. Ich muss nicht irgendwelche Autorisierungsschwellen einhalten. Das gibt es ja bei anderen Verfahren, gerade bei Kreditkartenverfahren gibt es das, dass wenn sie eine bestimmte Höhe überschreiten, einen bestimmten Betrag, dass das dann nicht mehr geht oder eine Sonderautorisierung braucht. Hatte ich auch schon mal, dass die Zahlung abgelehnt wird und man dann zum Beispiel mit der Bank telefonieren muss, um die freizugeben, weil eben Internetzahlungen irgendwie begrenzt sind, auch wenn die Kreditkarte in Ordnung ist. Bei Geld ist es auch so, wenn das weg ist, ist es weg, was für den Käufer vielleicht gefährlich sein kann. Er muss halt überlegen, was er macht, aber für den Verkäufer ist es natürlich auch ganz wichtig, dass er sein Geld hat und nicht damit rechnen muss, dass hinterher irgendwas rückgebucht wird. Der ganze Transaktionsaufwand zu autorisieren und so weiter fällt bei Bargeld weg. Das heißt, das Ganze funktioniert bei Bargeld im Alltagsleben ja auch offline, ohne dass ich jetzt Verbindung zur Bank haben muss. Ich kann das Geld einfach irgendwo auf einer Insel ohne Internetanbindung jemand anders geben und das zählt genauso. Und es ist komplett anonym. Also das Bargeld, ein Bargeldtransfer trägt also keinerlei Identitäten, lässt sich auch nicht mehr nachverfolgen. Deswegen werden ja immer diese Geldkoffer von den verschiedenen Leuten rumgetragen, die irgendwie nichts Gutes im Schilde führen. Man kann ihm schwer nachverfolgen, wer was an wen gegeben hat. Es ist momentan so richtig das elektronische Bargeld, das alle diese Eigenschaften hat, gibt es tatsächlich nicht. Aber es gibt doch ganz interessante Versuche, in die Nähe zu kommen. Bei allen diesen Ansätzen sieht man, dass die in den 90er Jahren so im Vorfeld, dass man gemerkt hat, was auf uns zukommt mit dem Internet, entwickelt wurden. Und zum Teil dann eben im Rahmen dieser großen Welle um 2000 rum entweder weiterentwickelt wurden oder viele von denen auch irgendwie verschwunden sind oder in anderen Technologien sozusagen aufgegangen sind, in anderen Firmen. Also ein Beispiel ist DigiCash, was eine amerikanisch-holländische Firma war, die 92 gegründet wurde und die im Prinzip mit einem Kryptosystem elektronisches Bargeld eingeführt hat. Also das geht auf im Prinzip 95 zurück, wo eine amerikanische Bank das zuerst mal probiert hat. Dann hat das Ganze aber nicht wirklich funktioniert, die sind pleite gegangen. Und 2000 Jahren danach haben wir es nochmal als eCash sozusagen neu gestartet, eine Firma, die dann irgendwie nicht wirklich untergegangen ist, aber sich sozusagen mehr in die Patentrechte aufgelöst hat, als dass es wirklich einen großen Einfluss auf den Markt hat. Trotzdem, auch da wieder ein Beispiel für ein Konzept, das uns vielleicht irgendwann auch mal wieder begegnen wird. Also es gibt eine Bank, es gibt einen Geldbeutel und es gibt einen Verkäufer zunächst mal. Geldbeutel ist natürlich der Geldbeutel des Käufers. Damit haben wir also wieder diese drei Stellen, die wir vorher hatten. Bank, Verkäufer, Käufer. Ja, und was muss die Bank machen? Die muss natürlich Münzen irgendwie ausgeben und auch wieder annehmen. Die muss dem Verkäufer, dem Merchant, muss sie sagen können, ob eine Münze gültig ist. Also die muss der Münzen zurückgeben können und damit irgendwie seinen Kontostand erhöhen oder in andere Formen von Geld umwandeln können. Und natürlich, es muss dieser Austausch zwischen dem Verkäufer und dem Käufer passieren, dass der mit Münzen eben zahlen kann, dagegen irgendwelche Güter kriegt. Ja, wie geht denn jetzt das, dass ich eine elektronische Münze mache? Das ist gar nicht so einfach, weil zunächst mal so ein Datensatz entweder kopierbar ist, ich will ja nicht haben, dass meine Münze kopierbar ist, oder eine Identität trägt. Und es ist ziemlich schwierig, da irgendwo dazwischen den richtigen Kompromiss zu finden. Also, dass Münzen alle gleich sind digital, kann nicht sein, weil sonst kann es jeder kopieren. Also müssen wir dahin gehen, dass jede Münze im Prinzip eine Seriennummer hat. Die Frage ist nun, wer erzeugt diese Seriennummern? Ja, wenn das die Bank erzeugt, dann kann und weiß, an wen sie welche Münzen gegeben hat, dann habe ich natürlich das Anonymitätsprinzip schon ziemlich verletzt. Das heißt, ein sinnvoller Ansatz ist schon mal, dass die Seriennummern von dem Client, also von dem Verkäufer, von dem Käufer, von mir als Privatperson und Käufer erzeugt werden, das heißt von meiner Software, die sozusagen mein Geldbeutel ist. Dann ist natürlich die Gefahr, dass jetzt wieder zwei solche elektronischen Geldbeutel, die irgendwie im Netz unterwegs sind, die gleiche Nummer erzeugen. Dem kann man aber gut aus dem Weg gehen, indem das eine hinreichend große Zahl ist, ein großer Bereich ist, aus dem Zufallszahlen gewählt werden, dass die Gefahr, dass da zweimal die gleiche Zahl gewählt wird, relativ gering ist. So, mit dieser Münze, die ich selber erzeugt habe, mit der gehe ich jetzt zur Bank und lasse mir die sozusagen gültig schreiben. Das heißt, das geht so, dass die Bank dann, oder ich schicke sie natürlich dorthin, dass die Bank autorisiert, dass dieses Ding jetzt als Münze zu benutzen ist, dass die also einen gewissen Wert hat. Die Bank soll aber die Seriennummer nicht erfahren dabei. Kommt gleich, nächste Folie. Das geht, dass man was signiert, ohne den Inhalt zu kennen. Sogenannte Blinding. Das heißt, die Bank kann zwar sagen, dass diese Münze was wert ist, aber sie kann nicht feststellen, welche Münze an wen gegangen ist. Und natürlich muss man noch überlegen, was sind die Münzwerte, also zum Beispiel 5 Cent, 10 Cent, 1 Euro oder so. Das ist auch nicht so schwer, weil die Bank natürlich für jeden Münzwert einen eigenen Schlüssel haben kann, den sie benutzt beim Signieren. Das ist quasi das Äquivalent zu den verschiedenen Münzarten, die es gibt. Das heißt, was haben wir? Wir haben in der elektronischen Münze die Seriennummer, dann eine Information darüber, welcher Schlüssel da überhaupt verwendet worden ist, also zum Beispiel, welche Bank das ist, welche Währung überhaupt. Eine Münze kann besser als die echten Münzen mit einem Gültigkeitsdatum versehen werden. Ich überlege, ob man das will, aber es ist zumindest technisch möglich. Und dann natürlich die Signatur, die mit einem der geheimen Schlüssel der Bank signiert wurde, wobei man sieht, dass die Bank nicht nur direkt die Seriennummer signiert, sondern eine Funktion noch darauf anwendet, die noch zusätzlich redundante Informationen einführt. Das werden wir gleich sehen, warum man das braucht. Aber bevor wir das machen, vielleicht noch mal ganz kurz, hier stand ja was von blindem Signieren, also die Bank signiert eine Seriennummer, ohne sie wirklich zu kennen. Das ist auch ein ganz generelles kryptografisches Konzept. Also Alice will, dass der Bob eine Nachricht signiert, die von der Alice stammt, die sie vielleicht auch ganz jemand anders geben will. Und der Bob kennt aber den Inhalt nicht. Also im Prinzip gibt es solche Dinge auch in der in der Praxis, wenn Sie sich vorstellen, früher gab es das zum Beispiel mit Gehaltsabrechnungen, gab es solche Dinge, dass Dinge auf einem, dass einen Umschlag gibt, in dem eine Nachricht drin ist und in dem auch Kohlepapier drin ist, und wenn ich außen drauf schreibe, ohne mit dem Stift, der nicht angeht, der also keine sichtbaren Spuren hinterlässt, dann drückt sich das über das Kohlepapier auf das Dokument durch, das innen in dem Umschlag ist. Das heißt, ich unterschreibe und es ist drinnen meine Unterschrift zu sehen, aber wer den Umschlag dann weitergibt, sieht von außen die Unterschrift nicht. So ist es zu verstehen. Ja, und es geht bei allen Kryptosystemen, die eine bestimmte Eigenschaft haben, nämlich wenn die Signaturfunktion, also das hatten wir ja, diese Exponentialfunktionen, die meistens verwendet werden, bei RSA zum Beispiel, und die Multiplikation mit einer Zahl kommutativ sind. Das ist bei RSA tatsächlich der Fall, so viel ich weiß. Das heißt, wenn Sie so eine Sache haben, Blinding heißt multiplizieren im Prinzip mit einem, ja, mit einer großen Zahl. Ich nehme eine Nachricht, multipliziere mit einer großen Zahl, signiere sie dann. Das ist das Gleiche, als wenn ich zuerst signiere und dann mit der großen Zahl multipliziere. Wobei natürlich diese große Zahl derjenige, der signiert, nicht kennt, sondern nur derjenige, der es dann später anschaut, der kennt sie auch. Also die Alice, die multipliziert zunächst mal ihre Nachricht mit einer großen Zahl, hat damit diese Blinded Message BM. Der Bob, der signiert das. Und die Alice kann nun wieder dividieren mit ihrem Blinding Factor, den sie kennt, und kriegt dann ein Gebilde, was dann letztlich sein Bob von M ist. Das heißt, es ist die Nachricht, die Alice dem Bob gegeben hat, signiert mit dem privaten Schlüssel von Bob, aber der Bob hat sozusagen dieses M nicht wirklich dabei gesehen. Also das ist dieses Konzept, nochmal um zurückzugehen, wo braucht man das? Das muss die Bank machen, damit sie Seriennummern signiert, die von den Privatleuten sozusagen erzeugt wurden für die Münzen, damit die Bank eben keine Chance hat, die Seriennummern nachzuverfolgen. Ja, warum war noch die Funktion F drin? Man könnte ja der Einfachheit halber mal sagen, wir lassen dieses F weg, sondern die Bank hat wirklich die Seriennummern und signiert die nur mit ihrem privaten Schlüssel, der heißt jetzt mal $1, SK$1, also die Bank heißt $1 und deren privater Schlüssel ist SK$1 von der Seriennummer. Das geht nicht gut, weil auf die Art kann jeder Münzen nachmachen, wenn er ein bisschen nachdenkt. Der braucht sich nämlich bloß eine große Zufallszahl R ausdenken, den öffentlichen Schlüssel der Bank nehmen, den ja jeder erfahren kann, also PK$1, das R damit kodieren, und dann kriegt er eine Zahl oder einen String S, Bitfolge S. Und dieses Ding nimmt er jetzt als Seriennummer und behauptet, das R ist die Signatur der Bank dazu. Und dummerweise, aufgrund der Eigenschaften der privaten und öffentlichen Schlüssel, ist es jetzt so, dass wenn man ausrechnet, was der Secret Key der Bank für das S sein soll, ja, das ist ja dasselbe wie S ist gleich PK$1R, also S, das haben wir da SK$1, PK$1R stehen, also der private und der öffentliche Schlüssel von der gleichen Bank angewendet auf irgendeine Nachricht, die heben sich natürlich auf und ich habe die Nachricht. Das heißt, was da steht, ist, dass dieses S, das ich hier konstruiert habe, dass das tatsächlich mit dem privaten Schlüssel der Bank richtig signiert ist. Das heißt, es ist eine Münze, die nach den Kriterien, die ich gerade festgelegt habe, gültig wäre. Das darf natürlich nicht sein. Und deswegen muss man mit der Seriennummer noch ein bisschen mehr machen, um zu verhindern, dass ich direkt aus dem direkt eine Seriennummer, sozusagen eine signierte Seriennummer konstruieren kann. Es gibt noch ein paar andere lustige Effekte. Es ist natürlich so, dass trotz allem, auch wenn das Individuen sind, diese Münzen, denen jetzt eine Seriennummer drin steckt, dass man trotzdem natürlich die Dinger kopieren kann. Es kann jemand die gleiche Münze sozusagen in München und in Frankfurt oder in Europa und Südamerika einsetzen. Und das ist natürlich zunächst mal gefährlich. Da hat man ein Problem. Also bei eCash war das so gemacht, also das hat weitgehend nach den Prinzipien funktioniert, die ich jetzt gerade erklärt habe. Das geht nur, wenn man eine zentrale Datenbank der ausgegebenen Münzen hat. Oder ist ein Weg jedenfalls, das zu machen. Und so hat das eCash gemacht. Das bedeutet aber, dass ich natürlich nur zahlen kann, wenn eine Online-Verbindung mit dieser Bank besteht. Was jetzt für digitale Transaktionen im Internet gar nicht so dramatisch ist, weil es gibt alle möglichen Dinge, mit denen wir permanent eine Online-Verbindung brauchen, damit alles Mögliche geht. Denken Sie bloß an den Domain-Name-Server zum Beispiel. Also das ist im Internet keine absolut unrealistische Forderung. Aber es ist natürlich ein zentraler Bottleneck, der dadurch entsteht. Ja, das ist, also letztlich muss irgendwo, ja auch wie bei den Domain-Name-Server, müsste man dann, also wenn es im großen Maßstab geht, so eine verteilte Datenbank anlegen. Das ist ärgerlich und insbesondere könnte es ja tatsächlich sein, dass eben mal zwei Rechner miteinander sozusagen Bargeld austauschen wollen, ohne dass, solche Münzen da sind. Also trotzdem, wie geht es grundsätzlich? Also ich habe in meinem elektronischen Geldbörse habe ich Münzen. Ich kriege zunächst, ich bestelle was bei einem Verkäufer. Das heißt, der Verkäufer schickt eine Zahlungsabfrage an die Geldbörse sozusagen, wo drin steht, ja, wann und wie viel vor allem. Da muss man natürlich den Benutzer gefragt werden, willst du jetzt wirklich aus deiner elektronischen Geldbörse das bezahlen? Dann wird exakt bezahlt, dass man muss genügend Münzen haben, auch in kleinen Beträgen, auch in Cent und so, je nach, dass man wirklich alles präzise bezahlen kann. Es darf kein Wechselgeld geben, weil sonst nämlich der Verkäufer, der ja sein eigenes Geld ausgibt, das Wechselgeld vorher aufzeichnen könnte, die Seriennummer, die erzeugt er ja selber und könnte damit versuchen, den Kunden zu identifizieren. Also Wechselgeld machen wir nicht. Unsere Münzen sind natürlich mit dem Schlüssel der Bank verschlüsselt und werden an den Merchant geschickt und der schickt sie dann weiter an die Bank. Nachdem die mit dem Schlüssel der öffentlichen Schlüssel der Bank verschlüsselt sind, kann der Merchant zunächst bei nichts damit anfangen. Die kann dann nur eine entschlüsseln, der den geheimen Schlüssel der Bank hat, und das ist die Bank selber. Und jetzt ist eigentlich nur noch die Frage, wie kann man überhaupt beweisen, dass bezahlt wird. Da kann ich zunächst mal wieder eine bestimmte Information, die nur der Client kennt, in diese Zahlungsinformation einbetten, und wenn die Bank das sozusagen wieder mit zurückschickt an den Händler, dann weiß der, dass das die richtige Zahlung war. Ja, das Ganze ist nicht ganz so einfach, wenn man dieses System anschaut. Also es stammt jetzt von einem Buch von Bruce Schneier, eine einfache Überlegung, wie das kriminell ausgenutzt werden kann. Also er geht von nicht meine Erfindung, sondern von Bruce Schneier, muss ich nochmal dazu sagen. Es geht also um eine Geiselnahme. Bei der Geiselnahme ist ja traditionell das Problem der Lösegeldübergabe. Das kann ich natürlich mit elektronischem Geld lösen, leider. Das heißt, der Geiselnehmer, der macht seine Münzen, kann er die ja, und schickt die an die Bank. Und das ist seine Forderung, Lösegeldforderung. Die Bank muss das signieren. Wenn sie es nicht tut, gefährdet sie natürlich die Geisel. Jetzt ist der entscheidende Punkt. Der Geiselnehmer kann jetzt verlangen, dass die Münzen, die jetzt von der Bank signiert und damit autorisiert sind, dass die veröffentlicht werden. Und das kann man natürlich über irgendein Broadcast-Medium machen. Das sind ja bloß Datenstreams. Das heißt, es kann zum Beispiel übers Fernsehen ausgestrahlt werden und auf jedem beliebigen Fernsehempfänger mitgeschnitten werden. Oder es kann in der Zeitung abgedruckt werden. Was dann ein bisschen umständlich ist, vielleicht das einzulesen mit OCR-Software, aber prinzipiell ist es so, dass man nicht weiß, wo wer tatsächlich diese Information bekommen hat. Der Geiselnehmer ist nämlich auch ein schlauer Geiselnehmer, der hat die vorher geblindet, also hat sie vorher multipliziert mit der großen Zahl. Das heißt, es kann auch sonst niemand mit diesen in der Zeitung publizierten Münzen was anfangen, weil man muss, um die anzuwenden, muss man sie zuerst mal mit der richtigen Zahl dividieren. Die ist sehr groß und die zu finden ist sehr schwer. Das heißt, nur der Geiselnehmer kann die Dinger entschlüsseln und damit, also mit der entblinden sozusagen und damit wieder sichtbar machen und nutzbar machen. Ja, und dann hat der Geiselnehmer tatsächlich zunächst mal sein Geld in anonymem elektronischem Geld, Bargeld. Natürlich kann man jetzt irgendwie überlegen, wie nun diese Zahlungsverkehre nachher verfolgt werden können, aber das gesamte eCash-System ist ja so angelegt, dass eben die Quelle der Münzen nicht nachverfolgbar ist. Das heißt, damit hat man zunächst mal schon das Problem, dass der Geiselnehmer in einer deutlich besseren Situation ist als mit dem klassischen Bargeld, was man ihm irgendwie physisch übergeben muss. Das soll bloß beweisen, also wenn man solche Dinge anfängt zu überlegen, dann kommt man plötzlich eben wieder in die gleiche Situation, wie wir es bei elektronischen Medien, die jetzt nichts mit Geld direkt zu tun haben, auch hatte, dass man plötzlich anfängt, die Welt zu ändern und neue Möglichkeiten aufzutun, die vielleicht auch unerwünschte Effekte haben. Ja, noch vielleicht eine Idee, die da dazugehört, also ein bisschen weiter gesponnen noch, ist auch aus den 90er Jahren, Münzen, die man wirklich verwenden kann, ohne dass sie, dass man Verbindung zu einer zentralen Datenbank haben muss. Also Münzen, die man auch offline einsetzen kann. Da haben sich Leute auch was überlegt, und zwar, dass man sozusagen sicherstellen kann, dass man das findet, wenn Münzen mehrfach ausgegeben werden. Die Idee ist, dass wenn eine Münze einmal ausgegeben wird, dann passiert nichts Besonderes, aber wenn sie ein zweites Mal ausgegeben wird, dass dann Information entsteht, die es erlaubt, denjenigen, der die Münze ausgegeben hat, zu identifizieren, also denjenigen, der das zweite Mal gemacht hat. Prinzipiell, ich will jetzt auch nicht ins Detail gehen, geht es darum, dass die Identität dessen, der die Münze erstellt, die Identität dessen, der den Zahlungsvorgang durchführt, mit einer großen Zufallszahl markiert wird, und dass ein spezielles Challenge-Response-System, also wieder so eine Aufgabe, auf die man eine Antwort hat, verwendet. Und das ist jetzt nicht bloß so etwas Einfaches, dass ich eine Zahl verschlüsseln muss und wieder zurückspielen, sondern in dem Fall ist es so, wenn ich für dieses Challenge mehrere Ergebnisse kriege, dass ich dann die Information bekomme, um die Identität des Bezahlenden auszurechnen. Das ist jetzt auch nicht so viel detaillierter. Ich bin auch nicht letztlich ins Detail eingestiegen dort. Aber die Grundidee ist sozusagen, Challenge-Response-Systeme zu bauen, sodass ich, wenn ich verschiedene Antworten von verschiedenen Leuten kriege, dass ich merke, kann ich die sozusagen übereinander legen, und wenn das von der gleichen Münze ursprünglich ausgegangen ist, damit sozusagen den Ursprung wieder erstellen kann. Wenn ich es aber bloß von einer Münze, wenn alle Nummern, die vorkommen, eben verschieden sind, wenn nicht zweimal die gleiche Nummer in irgendeinem dieser Challenges benutzt wird oder in Responses zu den Challenges, dann habe ich keine Möglichkeit, die Identität der Leute auszurechnen, der Partner. Das ist also ein bisschen schwammig vielleicht im Moment, aber es ist so eine Andeutung. Ich will jetzt auch nicht, jetzt keine Kryptografie-Vorlesung mehr machen, aber es ist eine Andeutung, dass doch eine ganze Menge kreative Ideen da noch investiert werden können, um zum Beispiel Double Spending zu untersuchen. Spannender ist vielleicht nochmal den Punkt anzuschauen, dass wir ganz kleine Beträge haben. Das waren jetzt Makro-Payments im Prinzip noch. Und ich habe vorher schon angedeutet, sehr oft haben wir sehr kleine Beträge, also irgendwie einen Cent können wir uns noch vorstellen, aber häufig ist es ja so, dass man Beträge hat, die noch viel kleiner sind. Also ich will einen Börsenkurs abfragen und das kostet vielleicht ein Hundertstel Cent oder so. Und das Geld macht man halt mit ganz vielen solchen Anfragen. Das macht aber bei digitalen Medien sehr guten Sinn, dass man dadurch, dass eben alles automatisiert passiert, dass man akkumulative Ergebnisse von sehr vielen kleinen Anfragen hat. Deswegen gibt es auch eigene Technologien, die überlegen, wie kann ich Micropayments machen, also winzige Beträge bezahlen, bei denen natürlich dieser ganze Transaktionsoverhead möglichst reduziert werden muss. Also ich kann jetzt bestimmt nicht in der zentralen Datenbank nachfragen, ob irgendwas dort registriert ist oder so. Das andere ist, dass man natürlich ein bisschen legerer sein kann, weil wenn so eine Microcoin mal verschwindet oder missbräuchlich eingesetzt wird, dann ist auch nicht so viel passiert, weil es eben, wie gesagt, bloß ein Hundertstel Cent ist. Tausendstel. Das heißt, man versucht dann ganz leichtgewichtige, schnelle Protokolle zu bauen. Auch das ist uralt sozusagen für heutige Maßstäbe. Also Millicent ist das Projekt, das damals Digital Equipment Research gemacht hat, von denen wahrscheinlich keiner mehr von ihnen richtig was weiß. DEC war aber eine ganz wichtige Technologiefirma in den 90er Jahren, die ist inzwischen indirekt sozusagen in HP aufgegangen. Ja, die hatten die Idee, dass sie Verkäufer haben und sogenanntes Script, das ist also digitales Geld, das nur für einen Verkäufer gilt, und noch bestimmte Broker eingeführt haben, die sozusagen eine Vermittlungsrolle machen. Das ist aber nur der Pionier, sondern ich möchte jetzt eigentlich auf ein spezielles System, das auch wieder von Leuten stammt, die letztlich auch an dem RSA-Algorithmus mit schuldig sind, sozusagen, das versucht an einer Stelle mal das Konzept zu erklären, wie so eine Mikromünze funktionieren kann. Ja, der Punkt ist der, wir wollen nicht dieses Verfahren haben, dass wir elektronische Münzen signieren durch die Bank, was wir vorher beim normalen eCash hatten. Wir wollen aber trotzdem, dass nur die Bank, beziehungsweise jetzt dieser Broker, der dort eben auftritt in so einem System, dass die wirklich Münzen prägen können, also Münzen erzeugen können. Und es soll jeder überprüfen können, ob die Münze wirksam ist sozusagen, ob sie gültig ist. Und wir kümmern uns um doppeltes Ausgeben jetzt zunächst mal nicht. Das machen wir einfach dadurch, dass wir eben sozusagen aus einem sehr großen Raum einen sehr großen Raum von Möglichkeiten, Zufallszahlen sozusagen bilden. Also im Prinzip haben wir das gleiche Spiel. Wir haben den Benutzer, den Verkäufer, also den Käufer, Verkäufer. Wir haben einen Broker, der die Rolle der Bank quasi spielt. Und ich denke, das meiste ist so, wie wir es hatten. Der Verkäufer will natürlich nach einer bestimmten Zeit seine Münzen wieder einlösen. Ganz wichtig ist, dass man dabei an einen bestimmten Zeitraum auch denkt, in dem das Geld ausgegeben wird. Ne? Ja, und der Trick, der mathematische Trick, geht jetzt wieder mit einfachen Funktionen, nämlich mit diesen Hash-Funktionen. Die haben wir ja schon mal angeschaut. Und Hash-Funktionen haben ja die Eigenschaft, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass wir zwei Nachrichten haben, die den gleichen Hash-Wert haben. Und diese K-Wege-Hash-Kollisionen funktionieren einfach so, dass ich sage, wenn ich zwei Werte habe, x1 und x2, deren Hash-Funktion den gleichen Wert liefert, dann habe ich eine Hash-Funktionskollision. Das kennen Sie von vielleicht bestimmten Speicheralgorithmen oder Sortieralgorithmen, die versuchen, über einen Hash-Algorithmus zu arbeiten. Da spricht man auch von einer Kollision, wenn unsere Hash-Funktion des Schlüssels irgendwie zweimal den gleichen, für zwei verschiedene Schlüssel den gleichen Wert liefert. Es ist relativ schwierig, diese Situation künstlich zu erzeugen, also wenn man x1 hat, das x2 dazu zu errechnen. Und eine K-Wege-Hash-Funktionskollision heißt, ich habe K solche Werte, die den gleichen Hash-Wert haben. Also ich habe ein x1, x2, x3, x4, sodass h von x1 gleich h von x2 gleich h von x3 gleich h von x4 ist. Also vier Werte, die den gleichen Hash-Wert haben. Das ist extrem schwierig zu konstruieren, ist aber super leicht zu verifizieren, dass so ein Viertupel eben diese Eigenschaft hat. Jetzt ist nur noch die Frage, wie erzeuge ich diese Dinge natürlich? Also ich habe ja gerade gesagt, die sind eben sehr schwer zu erzeugen. Und das ist genau der Trick dabei, dass man nämlich so ein System sich vorstellt, wo über sehr lange Zeit für beliebige Werte die Hash-Funktionen ausgerechnet werden. Man kann sich das vorstellen, so ein Bild ist, immer wenn ein neuer Wert genommen wird, so ein X genommen wird, für das der Hash-Wert ausgerechnet wird, ist das praktisch ein Ball, der in einen von ziemlich vielen Behältern, so irgendwelchen Eimern, die da stehen, reinfällt in den Korb. Und man muss lang rechnen, ich erzeuge mir immer wieder neue X-Werte sozusagen und jeder mögliche Y-Wert ist also ein Topf, der da steht und jedes Mal, wenn ich einen Hash-Wert ausrechne, fällt eben ein X-Wert in den Topf rein. Und irgendwann mal passiert es, dass in einem Topf K X-Werte auftauchen, also dass ich vier von meinen zufällig generierten X-Werten gefunden habe, die einmal die den gleichen Y-Wert haben. Dann habe ich eine Münze erzeugt. Das ist aufwendig natürlich, das zu machen. Das ist gerade, dafür ist die Hash-Funktion ja da. Der Trick ist aber, wenn ich so ein Sortiment an sozusagen Töpfen habe, das sind jetzt 2 hoch n Bins natürlich, wenn ich n Bit in meinem Y-Wert habe. Wenn ich mal das sozusagen schon ganz gut gefüllt habe mit Bällen, dann kann man sich das Bild nämlich sehr gut vorstellen, ich werfe weitere Bälle, dann kommen sehr schnell weitere Körbe dazu, weitere Töpfe dazu, die volllaufen sozusagen, in denen ich vier Elemente drin habe. Das heißt, es ist ein relativ langer Zeitraum, um diesen Algorithmus zu initialisieren, aber dann spuckt er doch ziemlich zügig hintereinander Münzen aus. Das Gleiche kann natürlich jeder andere auch machen und versuchen, diese Münzen zu fälschen sozusagen, aber er muss diesen zeitlichen Vorlauf haben, bis er den Algorithmus zuerst mal an der Stelle hat, wo er wirklich große Mengen von Münzen ausspuckt. Und die Idee dabei ist, dass man nun versucht, erstens die Laufzeit, die Gültigkeitszeit der Münzen so kurz zu machen, dass es schwierig ist, in diesem Zeitraum sozusagen den Münzprägungsprozess irgendwie hochlaufen zu lassen. Das heißt, man muss, sagen wir mal, die laufen einen Monat oder so und man braucht ungefähr einen Monat, um diese Münzen zu erzeugen. Dann kann man sie einen Monat vorher eben anfangen und zunächst mal abspeichern und dann erst freigeben. Das heißt, jemand, der dann anfängt, erst Münzen zu erzeugen, der hat ein Problem, da sozusagen nachzukommen. Die Hash-Funktion selber, die kann ich natürlich auch fortlaufend ändern. Das heißt, jemand, der die Münzen prägen will, muss zuerst mal die Hash-Funktion wissen und vor allem dann, wenn er die hat, kann er anfangen, seinen Prozess zu starten. Ich bin aber schon längst fertig mit meinem Prozess. Ich habe fertige Münzen, mit denen kann ich vielleicht sogar die Hash-Funktion bekannt geben, weil bis der den Algorithmus zum Laufen bekommen hat, dass er wirklich Münzen erzeugt, bis dahin habe ich schon genügend Münzen ausgegeben, verbraucht und so weiter und wieder neu gemacht. Also es gibt eine ganze Reihe von Techniken, mit denen man das machen kann, wobei schon ein gewisses Problem dabei ist, dass die natürlich auf die Laufzeit des Algorithmus ganz stark setzen. Und also jetzt aus dem Artikel, der damals geschrieben wurde, kann man auch sagen, die setzen darauf, dass man mit spezieller Hardware zum Beispiel einen Geschwindigkeitsvorteil kriegt, als Bank gegenüber den Ganoven. Was aber natürlich nur eingeschränkt geht, weil wenn die Ganoven zum Beispiel wieder über irgendwelche Botnetze oder so an Rechenleistungen aus dem Internet rankommen, im großen Maßstab, können die heutzutage doch auch eine gehörige Rechenleistung sich sichern. Wie gesagt, das stammt ja auch aus den 90er Jahren, wo man da vielleicht noch nicht so sehr dran gedacht hat, aber man sieht, dass das sozusagen eine ganz eigene Welt ist, in der man versucht, sozusagen so eine Balance zu finden zwischen einem sehr einfachen Entschlüsseln, Identifizieren, dass das gültig ist und einem entsprechend aufwendigen Verfahren, solche Münzen überhaupt zu erzeugen. Ja, das waren jetzt alles so lustige Ansätze aus der Literatur, die vielleicht so ein bisschen das Bewusstsein erweitern sollen, was es denn alles theoretisch denn gäbe, was aber in der Praxis doch nicht wirklich im großen Umfang eingesetzt wird, oder solche Konzepte blitzen dann immer mal wieder so an manchen Stellen auf in dem praktischen Verfahren. Was heutzutage ist, das sollte man natürlich an der Stelle schon einfach festhalten, ganz kurz, ist, dass offensichtlich verschlüsselte Übertragung mit SSL übers Internet angekommen ist bei den Benutzern, dass das von sehr vielen gemacht wird, dass man zunächst mal auch damit lebt, dass zum Beispiel Kreditkartendaten bei den Händlern hinterlegt werden und dass der praktische Weg, den man heutzutage eigentlich geht, eher dahin führt, dass man nun versucht, sich genau zu überlegen, bei wem denn die Kreditkartendaten liegen. Also die meisten Kunden werden einem sehr großen Online-Händler wie Amazon zum Beispiel oder eBay so weit trauen, dass sie sagen, dort kann ich meine Daten hinterlassen, während wenn sie mit irgendeinem kleinen Shop kooperieren, es dann vielleicht eher nicht machen. Und das hat natürlich eine Marktnische aufgemacht für Payment Service Providers, die groß sind, die in die Vertrauen besteht, hoffentlich zu Recht, und die nun die Kreditkartendaten behalten und die nicht weitergeben an den einzelnen Verkäufer des Produkts. Und die kennen Sie, die Firmen, die beiden wichtigsten heutzutage sind PayPal und Click and Buy. Das früher FirstGate hieß, also FirstGate ist die Firma, die das Click-and-Buy-Produkt betreibt. Und ich denke, wie es funktioniert, braucht man nicht unbedingt erklären, weil die meisten oder sehr viele von Ihnen das wahrscheinlich machen. Man hat also einen Account bei diesem Payment-Service-Provider und der schickt einem sozusagen eine monatliche Rechnung oder bucht direkt ab. Und die Payment-Provider müssen natürlich so einen Werkzeugkasten für die Verkäufer bereitstellen, mit denen die Zahlfunktion dort eingebaut werden kann in Webseiten. Wenn man es so ein bisschen systematisch anschaut, dann gibt es eigentlich drei Arten von Zahlvorgängen in der Praxis. Das eine ist, vorweg bezahlt zu haben und sich quasi einen Gutschein zu holen, den man nur einlöst. So funktioniert ja die Geldkarte, aber da gibt es auch elektronische Äquivalente dafür, zum Beispiel PaySafeCard ist so ein System, da kann man am Kiosk oder an der Tankstelle ja wie bei Mobiltelefonen eine Guthabenkarte kaufen, was im Wesentlichen eigentlich eine große, lange und nur schwer durch Zufall wieder zu beschaffende PIN ist. Und wenn ich die eingebe in Zahlungssysteme übers Internet, dann hat das einen gewissen Wert von 10 Euro oder so. Das macht auch die Telekom. T-Pay Micromoney ist ein System, das nach dem gleichen Prinzip funktioniert. Es gibt auch Softwarelösungen, wo man registriert sein muss. Also web.de zum Beispiel macht sowas mit Websend. Die kennen natürlich ihre Kunden, haben aber damit auch so ein eine Software-Prepaid-Lösung quasi. Ich kann im Moment des Zahlungsvorgangs zahlen, da gibt es natürlich die klassischen Wege, des Handelsvorgangs zahlen, da gibt es die klassischen Wege, die ich jetzt gar nicht beschreiben will. Online gibt es Systeme wie zum Beispiel Sofortüberweisung oder in Österreich EPS, die nun im Prinzip nicht das Geld irgendwie über ein separates Account und eine Rechnung abwickeln, sondern die praktisch nur eine direkte Verbindung zur Bank herstellen, bei denen ich also sozusagen die gleichen Autorisierungsdaten eingebe wie zu einer Bank, wenn ich Online-Banking mache, und dann aber sozusagen aus dem Zahlungsvorgang auf eine Webseite von Sofortüberweisung.de zum Beispiel gelenkt werde, die mir dann die Daten für die Bank abverlangt, und dann wird der Zahlungsvorgang über die Bank abgewickelt. Das ist ein bisschen Vertrauenssache, da habe ich ein komisches Gefühl dabei, ob das wirklich alles nur bei der Bank landet, aber ist auch ein Verfahren, das zum gewissen Grad Marktanteil hat. Ja, und das Letzte ist natürlich, später zu zahlen. Click and Buy oder T-Pay von der Telekom funktionieren so. Oder auch die Versuche, mit mobilen Telefonen zu zahlen. Und das ist vielleicht auch nochmal ein ganz interessantes Beispiel, so eine Fallstudie. M-Payment, also Mobile Payment, das hat eine Zeit lang so ausgesehen, auch als wäre das wirklich ein großer Markt. Paybox.net zum Beispiel können Sie sich mal anschauen. Also wer den österreichischen Markt kennt, wird feststellen, dass dort Paybox auch eine gewisse Popularität nach wie vor hat. In Deutschland ist es nicht mehr aktiv. Die grundlegende Idee ist, ich muss mich natürlich mit Paybox registrieren und kriege eine PIN. Und wenn ich jetzt übers Web oder irgendwie anders einen Kaufvorgang auslöse, dann ruft mich dieser Payment Service Provider, also sprich Paybox, auf dem Mobiltelefon an, und ich kann das bestätigen, den Zahlungsvorgang mit dem meine von Paybox bei Paybox registrierte PIN eingebe, und das Ganze wird über SMS zum Beispiel bestätigt. Da brauche ich also keine Telefonrechnung, das geht alles auch zum Beispiel mit Prepaid-Karten, und ist zunächst mal eine relativ gute Idee. Trotzdem ist es so, dass es einen relativ geringen Erfolg zumindest in Deutschland hatte. Zweite Art, wie ich über Telefon zahlen kann, ist natürlich mit der Telefonrechnung. Also wenn ich einen Vertrag habe für mein Mobiltelefon oder für ein Festnetztelefon, dann gibt es die Möglichkeit, dass ich kleine Mengen über diese Telefonrechnung bezahlen kann. Bietet die Telekom zum Beispiel an mit T-Pay. Ist nicht furchtbar schwierig. Im Prinzip ist es so, dass dieses T-Pay-System halt dem Netzbetreiber sozusagen die Informationen mitteilt, die über die Telefonrechnung gehen sollen. Wenn wir schon bei Zahlungssystemen sind, dann vielleicht eins noch, was tatsächlich nicht bei uns noch, aber in Japan zum Beispiel eine sehr hohe Popularität hat und irgendwie, naja, die Industrie irgendwie auch schon daran arbeitet, das bei uns zu etablieren. Wenn wir mobile Geräte haben, dann kann ich natürlich auch die Identität des Geräts selber und bestimmte Informationen, die aus dem Gerät ausgelesen werden kann, verwenden, um Zahlungen zu autorisieren, und nicht nur das. Eine typische Technik ist Nahfeld-Radiofunkübertragung, zum Beispiel RFID. Sie kennen das vielleicht von den Karten auch, die mit denen man zum Beispiel so eine Tiefgarage aufmacht oder sowas, die man bloß irgendwo davor hält und wo über ein elektromagnetisches Feld aus der Antenne ein Identifikator ausgelesen wird. Ja, und auf der Basis hat Sony ein System entwickelt, die Felica, die nun berührungsfreies Zahlen mit Karten ermöglicht. Also da brauche ich noch gar kein Telefon, da brauche ich bloß eine Chipkarte, die ich irgendwo hinhalten kann. Und in Japan ist es durchaus inzwischen üblich, die Funktion dieser Karten in Mobiltelefone zu integrieren. Das heißt, ich habe letztlich im Prinzip in meinem Mobiltelefon eine elektronische Geldbörse, die gelesen werden kann, deren Identifikator gelesen werden kann, wenn ich das irgendwo auf eine Lesestation lege. Und wie dann tatsächlich die Abrechnung funktioniert, gibt es auch wieder Varianten, kann über meine Telefonrechnung funktionieren, kann vorbezahlt sein, wie auch immer. Aber es ist so, dass dieses System sozusagen mich identifizieren kann und Bezahlvorgänge auslösen. Das kommt jetzt von der Sony Felica Webseite, wo sie so eine Reihe von Möglichkeiten aufzählen, was ich damit tun kann. Ich kann natürlich mit dem gleichen Ding, mit dem gleichen Telefon oder der gleichen Karte nicht nur Zahlungsvorgänge auslösen, sondern zum Beispiel auch eine Tür aufsperren. Ich kann durch diese Identifikation zum Beispiel mit der einen Boardingpass verbinden und dort irgendwie ins Flugzeug einsteigen, oder ich kann Fahrkarten mit dabei haben. Diese berühmten vielen, vielen Karten, die man in der Tasche hat, wenn man jetzt an irgendwelchen so Loyalty-Programmen teilnimmt, das Payback oder so, können dadurch ersetzt werden. Der Ausweis könnte theoretisch auch damit identifiziert werden, wobei man dann schon sieht, also wenn man das alles zusammenbündelt, so stellt sich das Sony vor, dann hat man natürlich plötzlich sozusagen diesen einen Identifikator für Personen, an dem sozusagen das gesamte digitale Leben dieses Menschen hängt, und natürlich einen unglaublich großen Spielraum für Nachverfolgen des Lebens. Aber das ist zunächst mal eine Technologie, die zu einem gewissen Grad in Teilen der Welt, also insbesondere in Asien, schon Realität ist. Also jetzt im Gegensatz zu vielen anderen, wo man vorher gesehen hat, es gibt eigentlich schöne Ideen, aber sie setzen sich im Markt nicht durch. Es ist da so, dass eine relativ einfache Idee sich wirklich im Markt durchsetzt. Vielleicht letzte Bemerkung, bloß wenn wir da jetzt immer nur über Geldüberweisung geredet haben. Viele Dinge sind natürlich deswegen quasi kostenlos im Netz, denken Sie an iPhone-Apps oder so, aber auch andere Dienste im Netz, weil sie Werbung integrieren und über die Werbung sozusagen Einnahmen generiert werden. Ich will bloß darauf aufmerksam machen, dass das natürlich genauso eine Bezahlform ist über Werbung und dass auch dafür natürlich Abrechnungssysteme existieren müssen, die auch so ein bisschen fast wie so Micropayment funktionieren, weil der eigentliche Vorgang, jemand hat tatsächlich diese Werbung geschaltet oder womöglich draufgeklickt, um den Link zu erzeugen, der ist ja sehr klein und fein und passiert eben sehr viele Male. Das heißt, man rechnet da typischerweise, wenn man irgendwelche Preise anschaut, in grundsätzlich mal 1000 Mal muss es auf der Seite aufgetaucht sein, um überhaupt sozusagen eine Einnahme zu generieren. Das sind dann, was weiß ich, ein paar Cent oder können auch ein paar Dollar sein, für 1000 Page Impressions. CPM ist eine schöne Bezeichnung dafür, Costs per Mille, per 1000. Und natürlich, wenn wirklich geklickt wird auf eine Werbung und dann eben die Seite des Werbenden angesprochen wird, lässt sich registrieren. Und dafür ist typischerweise natürlich ein deutlich höherer Betrag fällig. Und das ist natürlich eine ähnliche Infrastruktur, die auch im Prinzip Geldflüsse sozusagen übers Netz generiert. Man eben aufzeichnet, wie oft ist geklickt worden, und dann fließen die Geldströme von der werbenden Firma an denjenigen, der den Dienst betreibt, auf dem die Werbung geschaltet wurde, was den Vorteil hat, dass es zunächst mal weitestgehend anonym ist, zum gewissen Grad jedenfalls. Natürlich müssen die Systeme nachverfolgen können, wie geklickt wurde, und da wird auch an manchen Stellen werden über Cookies oder so Identitäten und Traces erzeugt, aber es ist trotzdem deutlich einfacheres und wesentlich weniger mit Registrierungen für den Endkunden verbundenes System, um zu bezahlen. Und tatsächlich ist es in dem Fall auch so, die Einfachheit, insbesondere für den Endkunden, hat eben dafür gesorgt, dass derzeit viele dieser Micropayment-Anforderungen dann eben auf die Art erfüllt werden, weil das derzeit ökonomisch wesentlich gangbarer ist. Man muss sich darüber im Klaren sein, wenn man jetzt Banner-Advertising verbieten wollte, könnte man ja machen, oder rausschmeißen aus bestimmten Webseiten, dann werden natürlich diese anderen Verfahren, die ich vorher beschrieben habe, mit elektronischen Münzen plötzlich wieder an Bedeutung gewinnen. Ja, ich glaube, das sollte jetzt mal reichen für elektronisches Geld. Damit ist auch dieser ganze Krypto-Verschlüsselungs- und so weiter Bereich abgeschlossen. Ich möchte eben in dem zweiten Kapitel dann noch über Metadaten reden. Da fange ich auch heute noch an damit, aber das machen wir erst in 10 Minuten. Also um 11:45 treffen wir uns wieder. Nach der Uhr da oben.